Radio Neandertal, die zwei am Morgen. Eine Tasse Kaffee mit
Patrick de Vries.
Und du machst etwas, das Jenny überhaupt nicht nachvollziehen kann. Du bist Star Wars Fan, aber das ist schon fast zu milde ausgedrückt, ne?
Fan sind ja viele. Ich habe das Ganze ein bisschen weitergebracht, gemeinsam mit vielen anderen. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, mir Originalkostüme aus den Filmen zu bauen und die dann auch tragfertig zu machen.
Und das hast du jetzt auch an? Das ist eine Rüstung von?
Das ist eine Rüstung, die ich gerade trage aus dem 2005er Computerspiel Republic Commando. Und das war eine, also diese Rüstung war eine Adaption der Klonrüstungen aus den zu dem Zeitpunkt aktuellen Filmen Episode 2 und Episode 3, wo sie eine tragende Rolle spielten. Und im Zuge dessen kam ein Computerspiel raus, wo diese Rüstung erstmals vorgestellt worden ist.
Und so eine Rüstung kriegt man sicher für 1995, ne?
Nicht so ganz. Es ist ein kostenintensives Hobby, wenn man die reinen Summen hört. Also so wie er heute bei euch stand, stecken da etwa 3.500 Euro drin.
Wow.
Das klingt im ersten Moment viel, jetzt muss man dagegen halten. Man kauft sich nicht jede Woche so etwas, das ist das eine. Und in jedem Verein hat man einen Mitgliedsbeitrag oder im Kegelclub wird auch noch verzehrt dabei. Und man kommt so auf einen Zeitraum von 2-3 Jahren, was eigentlich so ein Turnus für solche Rüstungen sind, auf einen ähnlichen Betrag. Also die reine Summe klingt erstmal viel, wenn man es dann aber in Relation setzt, ist es immer noch eine Menge Geld, aber...
Es lohnt sich noch. Und du hast Spaß.
Ich habe eine Menge Spaß.
Jetzt sind wir quasi schon mitten im Thema. Wir müssen aber nochmal zum Anfang zurück, zu Star Wars als Phänomen.
Ja.
Jenny hat auch einen Mann, der steht auch total auf Star Wars, so wie ich. Und wenn er zu Jenny sagt, komm, wir versuchen es nochmal, sagt, ich weiß nicht, wer ist und was soll. Und hier
Viertelstunde habe ich durchgehalten und dann musste ich aufgeben. Und jetzt muss ich auch noch erfahren, diese Rüstung hätte ich im Film gar nicht gesehen.
Diese Rüstung hättest du nicht gesehen, das ist richtig. Star Wars ist ein Phänomen und es ist es aus verschiedenen Gründen. Ich kann immer Leute verstehen, die mit Star Wars auch nichts anfangen können, weil nicht alles, was mir gefällt, triggert auch jemand anderen. Das ist vollkommen legitim. Was ich aber immer wieder feststelle, wenn ich mit Leuten über Star Wars rede, ist, dass sie verhältnismäßig wenig darüber wissen. Und wenn man dann ein bisschen in das Thema einsteigt, dann kommt sehr häufig der Satz, ach, okay, das wusste ich gar nicht. Vielleicht gehe ich doch mal wieder tiefer rein. Vielleicht gucke ich es mir ja doch mal an, weil man mit einem anderen Blickwinkel natürlich das Ganze auch anders sieht.
Womit kriegst du die Leute denn? Also könntest du mich davon überzeugen, es doch noch mal zu versuchen?
Ich will dich ja gar nicht überzeugen.
Aber ich will, dass du sie überzeugst. Dann können wir das auch mal zusammen gucken.
Letzten Endes, was ich sehr häufig höre, ist, bei Star Wars ging es ja nur um Raumschlachten. Und da ging es ja nur um Kämpfen und Geballer. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Das ist in jedem guten Film. In jedem guten Film ist das so, dass natürlich auch in einer gewissen Art Action vorhanden ist. Tatsächlich ist Star Wars mit den ersten 6 Filmen und der gerade laufenden neuen Trilogie ist eine in sich zusammenhängende, abgeschlossene Geschichte, die von politischem Verfall redet, die von Liebe redet, die von dem klassischen Kampf Gut gegen Böse redet. Man hat sehr viele Märchenelemente bei Star Wars drin. Und wenn man es nur auf das eine Thema reduziert, dann wird es sehr schnell eindimensional. Das kann ich dann auch verstehen. Wenn man aber sich so ein bisschen öffnet und diesen Gesamtkontext einmal sieht, welche Geschichte dahinter steckt, dann, glaube ich, kann man die Begeisterung vieler Menschen auf der Welt für dieses Thema wirklich nachvollziehen.
Jetzt ist es natürlich schwierig, jemandem, der sonst Gilmore Girls guckt, Star Wars nahezubringen. Also das muss man schon sagen. Aber du würdest
und
auch...
Und er Fragezeichen. Gilmore Girls?
Ich habe die Gilmore Girls gesehen, nicht viele Folgen, aber ich verstehe das, absolut. Da ist viel Zwischenmenschliches dabei, die Dialoge sind großartig.
Guck mal, Patrick öffnet sich, dann bin ich jetzt oben dran.
Mach das doch mal, aber so Leute wie Darth Vader und Luke Skywalker hast du schon von gehört.
Ja, der eine atmet schwer.
Ja.
Der andere ist, glaube ich, der Sohn.
Richtig?
Guck mal.
Guck mal, da weißt du ja schon die groben Züge. Versuchen wir es demnächst nochmal.
Wenn ich dir jetzt noch erzähle, dass Darth Vader, der Mann, der so schwer atmet, in den vorherigen 3 Filmen tatsächlich eine sehr tragische Figur geworden ist und das wird in diesen Filmen auch nochmal richtig ausgezeichnet, der zerrissen ist zwischen einer Rolle, die man ihm eigentlich aufdrängt, die er nie haben wollte, die er dann aber annimmt und dann aber übersteigert und deswegen im Grunde, ich will nicht sagen, dem Wahnsinn verfällt, aber eben den falschen Weg einschlägt, dann hast du auf einmal viel mehr Tiefe in dieser Figur, als dass es nur jemand ist, der schwer atmet.
Okay, womit fange ich denn an? Mit 4? Mit 1? Ich bin durcheinander.
Episode 4 die damals als erste erschienen ist, ist quasi nicht das, wo du mit anfängst. Also wenn du Neueinsteiger bist, fängst du logischerweise mit Episode 1 an.
Aber das ist die neue 1. Also
genau, die neue 1, die 99 rausgekommen ist.
Da scheiden sich wirklich die Geister. Es geht um die Frage, will ich die Begeisterung wecken oder will ich die Geschichte komplett erleben? Wenn es dir um die Begeisterung geht, wenn du nachvollziehen willst, woher dieser Zauber kommt für dieses Franchise, dann würde ich dir 4, 5, 6 empfehlen und danach dann eben alles Weitere, was dir angeboten wird.
Also das,
was
als allererstes verfilmt genau. worden ist.
Genau, die Filme 77 bis 83. Wenn es dir darum geht, diese Geschichte, von der ich eben sprach, in Gänze zu erfassen, dann ist es eigentlich wirklich so, du müsstest 1, 2, 3 müsstest du schauen und dann wird es sehr zerklüftet, weil dann reden wir auf einmal von 5 Staffeln Zeichentrickserie, die einen immensen Storyplot nochmal aufmacht, der im Kino überhaupt nicht dargestellt worden ist. Dann reden wir über Rogue One, 2016er Film unter Disney, der fantastisch war, der cineastisch ein Meisterwerk ist, weil er 20 Minuten vor dem Beginn von Episode 4 von 1977 endet. Also es ist großartig. Dieser Film hört auf und in der Chronologie 20 Minuten später setzt Episode 4 ein. Das ist fantastisch. Und als Fan schnallt man da mit der Zunge, kriegt man das mit und weiß das auch zu schätzen. Jemand, der da nicht so tief drinsteckt, ist natürlich völlig verwirrt. Total klar.
Ja. Bei Game of Girls steigst du ja nicht bei Staffel 3 ein.
Nee, aber da ist ja auch alles nacheinander weggedreht worden.
Richtig. Also das ist tatsächlich schon kompliziert. Da hat mir auch Wikipedia weitergeholfen, weil ich irgendwann in Sachen der Reihenfolge nicht mehr sicher war. Ja. Dann gab es noch diesen Solo-Film dazwischen.
Der Solo-Film,
so. Ja. Aber den muss man auch nicht gesehen haben, ne?
Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Der Solo-Film hatte ein Riesenproblem. Er hatte mehrere Probleme, auch produktionstechnisch. Er hatte aber ein Riesenproblem. Er kam zu früh nach Episode 8. Und Episode 8 hat für große Kontroversen gesorgt, auf welcher Seite man da jetzt auch immer stehen will. Aber die Community, nenne ich das jetzt mal, der Fandom, war in keinem guten Zustand, als Solo kam. Und Disney hat es dann verargumentiert mit, die Leute wären ermüdet von der Marke Star Wars. Das ist meines Erachtens totaler Quatsch gewesen. Er kam zum falschen Zeitpunkt. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn auch mehrmals gesehen. Es ist ein guter Film, er ist nicht herausragend. Also alles, was der Film zeigt, hat man so schon besser gesehen in anderen Filmen. Aber er bringt trotzdem noch mal so bestimmte kleine Gimmicks mit rein in dieses ganze Franchise, dieses ganze Universum. Wenn man zum Beispiel Solo gesehen hat, weiß man auf einmal, dass der Millennium Falcon, das Raumschiff von Han Solo und Chewbacca, eine etwas tiefere Storyline noch mal hat, als man das vorher eigentlich gewusst hat, weil dieser Film Solo das eben hinzugefügt hat. Und das ist das, was ich eben sagte. Also dieses, je tiefer man reingeht, desto mehr Querverstrebungen und desto mehr Bedeutsamkeiten erfährt man. Und das Bild komplettiert sich eben immer weiter.
Ein bisschen was von einem Puzzle, ne? Finde ich.
Ja, aber ich glaube, wenn du dich dafür interessierst, dann weißt du halt alles. Bei mir ist es mit dem ganzen Batman-Universum, finde ich es auch mal schwierig, anderen Leuten das klarzumachen, warum Verhältnisse so und so sind und was da vorher passiert ist. Also du verstrickst dich irgendwann drin, weil du so gut in der Story drin bist.
Ja, absolut.
In diesen Tagen kommt Teil 9 in die Kinos. Richtig. Und das schließt die Skywalker-Saga ab.
Korrekt.
Als Fan, ist das eine gute Entscheidung, da mal Schluss zu machen, da mal demnächst komplett mit Film 10 was ganz Neues aufzumachen?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie es gemacht wird. Der Fandom, für den ich natürlich jetzt nicht komplett sprechen kann, ich habe immer nur meine subjektive Sicht, der Fandom empfindet eine große Liebe zu der Figur Luke Skywalker und zu den Skywalkers im Allgemeinen. Und das war ein Teil der Kontroverse, die wir bei Episode 8 hatten, dass der Fandom halt gesagt hat, die Figur Luke Skywalker ist da nicht würdig behandelt worden. Und das schimmert auch immer noch so ein bisschen nach. Also wenn ich mich jetzt dieser Tage im Fandom umhöre und mit Freunden spreche darüber, da ist eine gewisse Skepsis gegenüber Episode 9, einfach aus dem Grund, weil man nicht will, dass das, was einem so sehr am Herzen liegt, nicht so behandelt wird, wie man das für richtig erachtet. Da ist viel Nerdtum dabei im besten Sinne, aber die Leute bauen eine emotionale Bindung zu diesen Figuren auf, haben in ihrem Kopf natürlich auch den Weg, den diese Figur beschreiten sollte. Und wenn das im Kino nicht passiert,
bist du sauer.
Man ist sauer, man ist verbissert, man fühlt sich auch vielleicht so ein bisschen zurückgesetzt.
Ja. Man denkt ja selber, man wüsste es viel besser. Als Ben Affleck in diesem Justice League-Film den Batman gespielt hat, dachte ich, euer Ernst? Ach was, komm, guck's dir erstmal an. Und dann war ich stinkesauer, weil Ben Affleck hat schlecht gemacht und die haben Batman als Witzbold dargestellt, wo ich denke, wenn irgendjemand nicht witzig ist, dann Batman. Da war ich aber auch stinkig.
Kurz dazu, ich finde, Ben Affleck war einer der besten Batman, die wir jemals hatten. Im Ernst? Aber ich stimme dir zu, seine Darstellung in Justice League war eine Katastrophe. Aber seine Verkörperung von Batman war fantastisch. Also ich habe selten einen, in meiner Weise, ja, und da sind wir schon direkt in dieser Diskussion, du merkst ja, das, das gleiche Thema, völlig konträre Punkte. War der großartig. Absolut super. Aber
das Beste an Ben Affleck war das Kostüm.
Fantastisch, Frank Miller.
Aber es ist auch der Wahnsinn für die Macher, ne? Die stehen ja unter einem enormen Druck, weil die werden das ja kennen aus der Breite der Fans, ne? Dass die alle unterschiedlich ticken. Und
das stimmt.
Ja.
Andererseits wissen die auch genau, dass die uns ja melken können. Sobald wir wissen, dass es da was Neues gibt, geben wir auch Geld dafür aus.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Denn wenn wir beim Melken, beim Merchandising, bei Geldverdienen sind, was viele ja gar nicht wissen, ist, dass George Lucas im Grunde dieses Thema Merchandising geradezu erfunden hat. Jetzt nickst du bereits, dir wird es neu sein. George Lucas hat damals, als er Star Wars machen wollte, hat er keine Studios gefunden für seinen Film. Er wurde überall abgelehnt. Und irgendwann ist er dann dazu übergegangen und hat gesagt, okay, ich verzichte auf mein Regisseursgehalt. Dafür bekomme ich alle Merchandising-Rechte.
Ach, alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht, der Mann. Denn zu dem Zeitpunkt, das war ja Mitte der 70er, als er das halt, als er damit von Tür zu Tür gemarschiert ist und niemand wusste mit Merchandising irgendwas anzufangen. Alle haben gesagt, alles klar, der macht den größten Fehler seines Lebens und er gehört jetzt zu den reichsten Männern der Welt, weil er natürlich diese Flut an Merchandising über die Welt gebracht hat und richtig viel Geld damit verdient hat. Da kommen wir dann aber auch gleich zur Schattenseite, weil das finde ich an sich legitim. Mit dem, was man erschaffen hat, Geld zu verdienen, finde ich per se legitim. Es nimmt irgendwann aber absurde Formen an. Ich habe als Episode 7 in die Kinos kam, 2015, da gab es ja diesen süßen, kugeligen Roboter, BB-8. Und der war halt weiß-orange und irgendwann habe ich im Supermarkt BB-8-Orangen gesehen. Das ist mir dann auch als Fan einfach zu viel. Das finde ich dann albern und das gefiel mir nicht. Man muss also gucken. Und man ist auch, was Disney angeht, natürlich begeistert, dass neues Material kommt. Klar. Gleichzeitig ist man auch ein bisschen skeptisch.
Ja. Weil du weißt, es ist eine Vermarktungsmaschine, Disney.
Absolut. Und das meint man ja noch nicht mal böse. Was sie mit Marvel zum Beispiel gemacht haben, war großartig. Absolut. 23 Filme, die alle die gleiche einheitliche Geschichte erzählen.
Das war gut durchdacht.
Unfassbar, eine unfassbare Leistung. Chapeau dafür. Und sie haben ja jetzt Kevin Feige, der Marvel das gemacht hat, haben sie ja jetzt auch engagiert für Star Wars. Er soll das Gleiche tun, was er für Marvel gemacht hat für Star Wars. Das ist einerseits fantastisch, weil wir kriegen viel mehr Material. Andererseits aber denkt man sich, okay, wenn das alles suboptimal ist, wenn diese Kuh einfach nur gemolken wird, um sie zu melken und die Milch irgendwann sauer wird, muss man schauen. Da ist aber auch wieder diese emotionale Bindung daran. Ne?
Und es ist auch, glaube ich, die emotionale Bindung daran, weil du wahrscheinlich auch damit groß geworden bist. Ne?
Absolut, klar. Ich bin jetzt in meinen frühen 40ern. Das heißt, ich habe den ersten Film gesehen, das war Episode 5 tatsächlich. Ich glaube mit 4. Vier oder fünf.
Durftest du noch gar nicht, der war jetzt ab 12.
Die Geschichte ist tatsächlich sehr lustig, denn mein Onkel hat uns damals die ersten 30 Minuten von Episode 5 im Kino tatsächlich abgefilmt. Der ist mit so einem riesen Camcorder auf der Schulter.
Von der unauffällig auch.
Total. Ja,
von der Größe einer Schrankwand, wie sie damals war, hat der Mann sich ins Kino gesetzt und diese ersten 30 Minuten gefilmt. Und dieses Video in einer fürchterlichen Qualität endet wirklich mit einem abrupten Schwenk auf das sehr erboste Gesicht eines Kinomitarbeiters, der ihn dann des Saales verwies. Absolut, absolut lustige Geschichte, wie ich finde.
Aber cooler Typ auch dein Onkel.
Absolut.
Was machen Sie da? Ist mein Sauerstoffzelt, ist nichts Auffälliges.
Fantastischer Mann. Und ja, so kam ich dazu. Und wir hatten halt diese VHS-Kassette zu Hause mit diesen ersten 30 Minuten und meine Brüder und ich immer, wenn wir da waren, das war Pflicht. Und so kam ich dazu. Und was mich aber bei Star Wars, und da bin ich, glaube ich, anders als viele andere, was mich bei Star Wars immer am meisten fasziniert hat, war tatsächlich die Optik. Viele, wenn ich mit vielen Leuten spreche, die, wie sie dazu gekommen sind, was sie fasziniert, die Jedis, die Lichtschwerter, die Liebesgeschichte, was auch immer. Bei mir war es die Optik der Soldaten des Imperiums. Sieht man vielleicht auch an meinem Hobby tatsächlich, aber Weil bis dato war Science Fiction immer silber, glänzend, sauber in irgendeiner Form. Und was Lucas damals gemacht hat, war, er hat im Grunde eine Welt geschaffen, die im Niedergang war. Also in der Storyline ist man ja 30 Jahre oder 25 Jahre unter imperialer Herrschaft. Und alles ist irgendwie dreckig, alles ist schmutzig, alles ist vernarbt, zerkratzt. Und das hat mich fasziniert. Und auch die Schurmtruppen, wie die Soldaten des Imperiums ja heißen, mit ihrer weißen Rüstung, mit den schwarzen Applikationen, sowas hatte man bis dato nicht gesehen. Das muss man ganz klar so sagen. Wenn ich an Zylonen denke aus Kampfstern Galactica, die waren chromglänzend, die sahen auch super aus.
Aber vor denen hatte ich echt Schiss damals. Da war absolut. Ich auch, glaube ich, so alt wie du, als du den ersten Star Wars gesehen hast, mit ihren Augen, die immer hin und her gingen, wie das Auto von Michael Knight.
Ja.
Unglaublich.
Ja, aber auch ein tolles Design,
eben
auch chromglänzend. Und mich hat diese Kombination aus diesem weißen Plastik, es heißt halt Plastoid im Star Wars-Universum, in diesem Weiß, diese weiße Plastikrüstung, dann gibt es ja noch die Sandtruppen mit diesen roten Leder-Pauldrons oder schwarz sind die teilweise auch, diese Kombination mit den Munitionstaschen dabei, es wirkte alles so ein bisschen realer, es wirkte alles so ein bisschen gebrauchter. Und das hat mich, also die Optik hat mich fasziniert. Und es hat sich auch nie geändert, aber ich konnte tatsächlich mit dieser Geschichte um die Skywalkers und ich bin dein Vater und die ganze, fand ich irgendwie cool, aber das war nicht das, was mich letzten Endes dazu geführt hat, sondern ich gucke mir teilweise auch die Filme an und spule immer zu den Szenen mit den Sturmtruppen vor, weil ich der ganze andere Kram eigentlich überhaupt nicht interessiert.
Sehr geil. Da bist du auch schnell durch mit den Teilen, ne?
Naja, sind viele Sturmtruppen.
Ja, also zum Beispiel Episode 2 erzählt eigentlich die tragische Liebesgeschichte zwischen Anakin Skywalker und Padmé Amidala. Die ersten 1/3 Stunden, die spare ich mir immer. Die spule ich immer vor.
Du besser nicht.
Wie lange geht der Film?
Hayden Christensen ist was für dich.
Der ist relativ lang. Ja. Ich habe die genauen Laufzeiten jetzt nicht im Kopf, aber der war auch schon über 2 Stunden.
Okay, aber ich sollte den ganzen gucken. Ne?
Du sollst den ganzen gucken, wenn Hayden Christensen, das ist der Schauspieler, der da die Hauptrolle spielt. Mhm. Und der ist was für dich, nicht vorspulen.
Okay, ne? Aber du spulst vor, weil?
Ich spule vor, weil zum Ende von Episode 2 das erste Mal die Klontruppen in Einsatz geraten. Da gibt es eine gewaltige Schlacht auf einem Planeten, Geonosis. Und da treffen also das erste Mal in diesem politischen Konflikt, der sich 1,5 Filme vorher schon eigentlich aufbaut, 2 Armeen aufeinander, die, Spoiler, von der gleichen Figur gelenkt werden. Also da zettelt eine Person einen im Grunde galaktischen Krieg an. Und das ist das, was ich eben mit Geschichte meinte, was man so gar nicht mitbekommt. Und bei dieser Schlacht, diese erste Schlacht, gab es eine Anweisung von George Lucas an sein Team, der sagte, hier könnt ihr euch jetzt austoben. Keine Beschränkungen, legt einfach los, worauf ihr Bock habt. Und das siehst du. Also das ist wirklich 20, 25 Minuten purer Wahnsinn. Alles CGI natürlich, aber wie diese beiden Armeen aufeinandertreffen. Und es war im Kino war es ein absolutes Effektgewitter. Jetzt, 17 Jahre später, natürlich nicht mehr ganz so beeindruckend. Aber das gucke ich mir sehr gerne an.
Wobei man sagen muss, die neuen Filme haben in Sachen Optik ja auch nochmal draufgelegt. Müssen sie auch, weil viel Zeit vergangen ist seit dem ersten Film, beziehungsweise seit Episode 4. Aber als ich den letzten regulären Star Wars Film aus der Skywalker-Reihe gesehen habe, war ich bei einigen Szenen nochmal so, ich dachte, boah, das sieht schon richtig geil aus.
Also dass das handwerklich und technisch natürlich über jeden Zweifel erhaben ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Disney hat natürlich Zugriff auf die besten Special Effects Designer und Creature Effects Designer. Die können aus dem Besten schöpfen, was Hollywood zu bieten hat. Und tun das auch, weil sie natürlich aber auch wissen, was sie der Marke auch schuldig sind.
Ja.
Das ist aber auch bei den Marvel-Filmen auch nicht anders gewesen. Die waren technisch auch absolut,
ganz
absolut
gut.
Sauber. Ja. Und selbst wenn die Story die bei einem einen oder anderen Film dich vielleicht nicht mitgenommen hat, bist du trotzdem gut unterhalten worden, weil du einfach einen technisch blitzsauberen Film gesehen hast.
Ja. Jetzt fällt mir auf, du schwitzt ja ganz schön, ne?
Das ist korrekt.
In deinem Kostüm ist es schon ziemlich warm.
Ja.
Das trägst aber ja jetzt nicht zu Hause zum Spaß, das hast du dir ja
zum Staubsaugen.
Bestimmt Grund
auf der
gekauft.
Couch.
Wieso?
Und vorspulen Teil 2.
Nein, natürlich nicht. Also die, ich behaupte jetzt mal, ich nehme deine Frage vorweg, wie oft trage ich das und zu welchen Anlässen?
So sieht's aus.
Das habe ich mir gedacht. Du hast völlig recht, natürlich nicht. Also meistens stehen diese Kostüme bei mir zu Hause auf Schaufensterpuppen eben aufgebaut, weil ich sie zu schade finde, um sie irgendwo in der Kiste versauern zu lassen. Wann trage ich sie? Ich bin Mitglied in einem Verein, das habt ihr vielleicht in euren Recherchen schon gesehen. Das ist ein Club aus Leuten, die das gleiche Hobby teilen wie ich. Wir sind über 12.000 Leute weltweit und Deutschland hat den größten Anteil an Leuten dafür mit, ich glaube, wir sind im Moment über 700 Leute.
Also kriegt man so eine kleine Stromtruppe ja zusammen.
Ne? Absolut, absolut. Und was wir in den letzten 20 Jahren geschafft haben, ist tatsächlich, dass wir uns jetzt weltweit gesehen eine sehr, sehr gute Reputation aufgebaut haben mit LucasArts, auch mit Disney. Das heißt, wir werden teilweise gebucht für offizielle Events.
Ach.
Das passiert.
Wie cool.
Ja,
wo absolut. Denn zum Beispiel?
Was zum Beispiel, also jede Filmpremiere, die du siehst.
Ja, bist du dabei?
Nicht unbedingt ich, aber jede Filmpremiere, die du siehst von Star Wars, wo dann Sturmtruppen am roten Teppich stehen und ähnliches, das sind immer wir.
Was war dein coolstes Erlebnis in diesem Zusammenhang?
Ja, es war eine Menge. Ich habe eine schöne Erinnerung. 2013 war die Celebration in Essen. Das ist ein Fanfest, ein Star Wars Fanfest, welches um die Welt tourt. Meistens findet es in den USA statt, aber das war jetzt in Essen. Und da habe ich den Schauspieler kennengelernt, der in dieser berühmten Szene, Episode 4, Obi-Wan und Luke Skywalker fahren in Mos Eisley ein und werden von den Sturmtruppen gestoppt. Du erinnerst dich, ne? Weiterfahren, das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Diese Szene, diesen Sturmtruppler habe ich kennengelernt, den Schauspieler. Ein unglaublich entspannter, cooler Mensch, der mit dem deutschen Bier nicht ganz zurechtkam.
Kopfweh, oder?
Er war etwas angeschossen, aber er war einfach total, total entspannt. Und was halt schön war, dass er natürlich so ein bisschen von den Dreharbeiten erzählt hatte. Er war natürlich dann auch in seinen End-40ern, 50ern mittlerweile. Ja. Und er sagte dann im Originalton, ihr seid alle völlig verrückt zu uns. Weil wir hatten auch, es war Sommer, wir hatten auch weit über 30 Grad und wir sind teilweise 8, 9, 10 Stunden in diesen Rüstungen rumgerannt. Ah. Es gab den einen oder anderen Kreislaufkollaps und alles Mögliche. Und er sagte dann zu mir, ihr seid total bescheuert, weil wir haben, als wir das gedreht haben, diese Dinger maximal 20 Minuten angehabt. Wir sind vorher gekühlt worden, hinterher gekühlt worden.
Gewerkschaft am Set gehabt.
Und im Hintergrund fielen uns die Leute um und so, ach, wir machen das ja gerne. Und das war super. Ich habe auch schon mit Anthony Daniels, dem Darsteller von C3PO, habe ich auch schon ein Bierchen getrunken, beispielsweise.
Der ist inzwischen aber tot, ne?
Der ist nicht tot, nein.
Wer ist denn tot? Irgendeiner ist letztens gestorben.
C3PO, meine ich. Dave Prowse? Ich bin gar nicht sicher. Aufgrund der Vielzahl natürlich der Schauspieler, wenn ich jetzt sage, stirbt immer mal wieder, da klingt das total furchtbar.
Wie im Film.
Hast du nicht gesagt.
Hier Carrie Fisher ist natürlich verstorben. Gut. Das war natürlich ein großer Verlust auch für uns. Das war ein schönes Erlebnis. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Dann gibt es auch schöne Erlebnisse, die ich jetzt nicht mit irgendwelchen Schauspielern oder Prominenten hatte, sondern auch teilweise mit Fans. Also eins meiner ersten Events, das war ein Fastnachtsumzug in Groß-Gerau.
Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär.
Ist nicht so spektakulär. Es war ein schönes Event, es war fantastisch. Was aber toll war, dass wir waren, ich glaube, 60 Sturmtruppen. Und am Rand stand ein kleiner Junge mit einem Darth Vader-Kostüm, der de facto ja unser Chef ist. Ne? Und es war einfach super, weil wir sind wirklich aus dieser Fastnachtsprozession alle ausgeschert und sind alle an ihm vorbei und haben ihm halt einen High Five gegeben.
Ja,
der Kleine stand der halt 4 Minuten da und hat sich des Lebens gefreut, während ihm halt da die Leute alle High Five gegeben. Und sowas ist fantastisch. Ja, das ist einfach cool. Eine andere schöne Sache, die ich hatte, wir machen ja auch viele Charity-Geschichten. Wir haben beispielsweise auch jetzt in den vergangenen Jahren haben wir schon ein paar Mal einen Knochenmarkspender gefunden für Leute, die halt dessen Bedarf haben.
Ja.
Kinderhospizarbeit machen wir auch teilweise. Das mache ich nicht mehr, seit ich Vater bin, aber da bis dato auch.
Aber wenn man dich so hört, würde ich mir vorstellen, du brauchst mehr Urlaub als andere Leute.
Und wenn du jetzt auch Familie hast. Um das Hobby überhaupt zu schaffen, zeitlich.
Ja und nein. Nein, natürlich eigentlich nicht. Also man macht es halt entweder am Wochenende, man opfert halt eben seine Wochenenden dazu. Ich könnte, also wir haben mittlerweile weit über, ich glaube, 250 Events oder Eventmöglichkeiten im Jahr. Das reicht von Kindergeburtstagen bis zu großen Events bei Freizeitparks. Also wir haben da ein breites Spektrum.
Also im Prinzip kannst du deinen Job hinschmeißen und sagen, hier, ich bin
Sturmtruppler.
Ja, wenn man denn dafür bezahlt wird.
Das ist ja ein Problem.
Das ist ja, Problem ist das nicht, weil wir machen es tatsächlich aus Begeisterung und weil wir Fans sind und weil wir dieses Fandom auch einfach weiterbringen wollen und weil wir so blöd das klingt, wir haben Spaß daran, wenn die Leute Spaß mit uns haben.
Nur hauptberuflich geht's halt nicht.
Nein, absolut nicht. Das, ja, okay. Das ist ein Hobby und bleibt
ganz
auch
wichtige
eins.
Frage jetzt aus meiner Rolle hier raus als Ehefrau. Ja. Was sagt denn, also ihr habt euch ja wahrscheinlich so kennengelernt.
Mein, also ich bin geschieden mittlerweile, aber das ist so, dass wenn man jemanden kennenlernt, dass man ganz klar sagt, das ist ein Teil von mir. Es ist nicht unbedingt der dominante Teil. Man kann mit mir auch wunderbar über andere Dinge sprechen.
aber nicht so lang.
Gilmore Girls zum Beispiel.
Nein, aber so wie jeder seine Leidenschaften und seine Hobbys hat. Der eine ist begeisterter Fotograf, der andere ist, was weiß ich, Ornithologe oder wie auch immer. Jeder hat seine Hobbys, jeder hat seine Leidenschaften.
Das ist eine, Ornithologe ist jetzt nicht so auffällig.
Wie zum Beispiel. Ich kannte mal einen Ornithologen, der sich immer auf Friedhöfen rumgetrieben hat.
Oh, das ist sehr auffällig. Das ist, auffällig.
Das ist ein bisschen unheimlicher noch als Hobbys. Wenn zu Hause der Sturmtruppler steht, wenn ich ehrlich bin.
Also ich habe das tatsächlich jetzt in den vielen Jahren, die ich jetzt das jetzt mache, glaube ich, nur ein einziges Mal gehabt, dass jetzt eine Person aus der Damenwelt halt sagte, du hör mal, damit kann ich nicht umgehen. Ich bin wieder weg.
Ja gut, und dann, aber dann ist es so, oder?
Wollte ich gerade sagen, dann denken wir so, okay, pass mal auf, wenn du diesen Teil von mir nicht mitgehen willst, nicht akzeptieren willst, du musst ja nicht mitlaufen, du musst ja gar nicht auf die Events. Du, ich will auch nicht.
Kannst dir einfach was anderes vornehmen.
Genau.
Ja, leg Schwert gezückt und verabschiedet.
Dann ist das eben so.
Ja,
okay.
Ja, zu Recht natürlich auch.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Wie oft hast du diese ganzen Star-Wars-Sachen, Filme, hier Comics, was da alles gibt, also an Filmmaterial? Kannst du es zählen, wie oft du es gesehen hast?
Mit zunehmendem Alter immer seltener. Das, was nichts mit der Begeisterung zu tun hat, sondern einfach mit dem Mangel an Zeit, den man dafür hat. Ich weiß, ich habe Episode 4, habe ich glaube mittlerweile knapp 80 Mal gesehen.
Ja.
Episode 5 und Episode 6 zwischen 40 und 50 Mal. Und die anderen Teile alle im guten 2-3 Dutzend
Bereich. Ja, aber da muss man sagen, wenn du jetzt Anfang 40 bist, du hattest ja auch Zeit.
Richtig.
Ja, ne? Und ist das aber ohne die Vorgespulten, das zählt nicht mit, ne?
Nein, das zählt nicht mit. Nein, absolut.
Was erwartest du denn jetzt, um nochmal zum Thema zurückzukommen, was erwartest du denn, wenn die Skywalker-Saga abgeschlossen ist? Was passiert dann?
Ich habe da zwei Meinungen zu. Das eine ist, dass sie hoffentlich gute Drehbuchschreiber haben, die hoffentlich eine gute neue Geschichte erzählen können.
Was aber auch schon fast schwierig ist, ne? Weil natürlich hat man sich gerade in Teil 7 versucht, Versatzstücke aus den ersten 6 Episoden rauszusuchen, damit die Leute wieder irgendwie warm mit der Story werden. Und du kannst ja eigentlich nicht umhin, da aus den ersten 9 Episoden dann nochmal ab 10 irgendwas wieder zu verwerten, weil es einfach auch so viel war.
Richtig, die Welt ist gebaut.
Ja.
Das kann man so sagen. Natürlich, das Universum steht, aber es gibt halt noch tausende von Plätzen und Geschichten, die noch nicht erforscht worden sind. Also es ist genug Potenzial da, eine spannende Geschichte zu erzählen. Da kommen wir aber zum zweiten Punkt, den ich habe. Das nennt sich der Kanon. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff was sagt. Dir als Batman-Fan vielleicht.
Ich bin bei Kanon tatsächlich immer nur mit Singen, aber.
Der Kanon bezeichnet in diesem Fall eigentlich die offizielle Geschichte. Also es
quasi
gibt zum
das
Beispiel,
Buch. Das Buch, in das Menschen reingucken sollten, wenn sie neue Geschichten
schreiben. Richtig, ganz genau. Also es gibt beispielsweise im Star Wars-Universum oder in diesem Franchise gibt es Dutzende Bücher und Comics und Nebenschauplätze. Und als Disney das Thema übernommen hat, haben sie verschiedene Geschichten aus dem Kanon gestrichen. Teilweise auch wirkliche Fan-Favorites und haben gesagt, die sind nicht mehr kanonisch, diese Geschichten ignorieren wir. Mhm. Das haben sie gemacht, das war zumindest ihre Sprechweise dazu, weil es sonst zu komplex gewesen wäre. Es gibt zum Beispiel eine Buchreihe, in der Luke Skywalker heiratet und Kinder kriegt. So. War jetzt damals total okay, bietet aber heute ein Problem, weil er ist in Episode 8 ja verschieden.
Ja.
Wie soll das jetzt funktionieren? Also du kriegst auf einmal Schwierigkeiten, so eine Konstante in deiner Geschichte zu haben. Deswegen haben sie es gecuttet seinerzeit und haben gesagt, wir bauen jetzt auf diesem reduzierten Bereich eben unsere Geschichte auf. Jetzt haben sie in den letzten Jahren den Kanon immer wieder ein bisschen weiter geöffnet. Also immer mehr Geschichten, wie zum Beispiel auch dieses Kostüm, was ich gerade trage, ist mittlerweile kanonisch. Das war es vor 4 Jahren noch nicht.
Und hat schon einen Grund, warum ich nicht so richtig durchblicke. Ne?
Wobei ich finde, da hast du ja eigentlich nur Glück gehabt mit Star Wars, dass hier und da ein bisschen rausgenommen wird und da wird wieder was hinzugefügt. Ja. Ich als Batman-Fan habe ja Pech, dass die Leute von DC quasi alle 2 Jahre das Universum nochmal neu erfinden.
Wo das ich ist denk, ja der große
Leute,
Fehler,
da bin ich jetzt machen. Aber auch raus.
Ja. Das ist ja der große Fehler, den sie machen, natürlich. Sie fangen ja immer wieder von vorne an, statt einmal, okay, da haben wir Fehler gemacht, jetzt bauen wir darauf aber auf und machen es beim nächsten Mal besser. Dieses ständige Rerollen tut ja dem Franchise auch nicht
gut. Total, da bist du als Hardcore-Fan selbst auch raus, weil du denkst, ich fange nicht alle 2 Jahre neu an.
Klar, bei Batman fand ich zum Beispiel geil diese Storyline, wo es am Ende hieß, es gäbe 3 Joker. Unfassbar. Und ich bin ja auch Comic-Fan, in einer gewissen Weise nicht so tief drin wie du, aber da habe ich mir dann auch gedacht, was zur Hölle, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja. Ne? Und jetzt auch gerade dieser aktuelle Film im Kino, der absolut fantastisch ist, der wieder einen ganz anderen Joker zeigt, als den, mit dem man vorher gearbeitet hat. Aber zurück zum Kanon. Sie haben den Kanon geöffnet. Viele Dinge, die nicht kanonisch waren, sind es jetzt. Und das gibt uns natürlich auch Hoffnung, Geschichten wieder zu sehen oder im Kino zu sehen, die wir bisher nur aus Büchern kannten. Es gibt eine Trilogie zum Beispiel, die Thrawn-Trilogie, die unter Fans heiß geliebt wird, wo wir uns eigentlich alle wünschen würden, das mal zu sehen. Das ist so die zweite Hoffnung, die ich habe. Also entweder eine gute, neue, eigene Geschichte mit Charakteren, mit denen man sich auch bonden kann in einer gewissen Art und Weise, was mir bei den aktuellen Filmen ein bisschen schwerfällt. Oder aber man besinnt sich auf den Kanon.
Das muss man ja auch sagen, das haben wir noch gar nicht richtig besprochen. Natürlich kennen die meisten die Filme, aber sag mal, es gibt so viele Comics dazu noch, die man auch in Deutschland erhält und auch übersetzt. Klar. Da muss man sich nicht ins Englische reinfuchsen und vor allem ganz viele Bücher.
Es gibt wahnsinnig viele Bücher, unterschiedlichster Qualität, muss man dazu sagen. Ich habe teilweise Bücher gelesen, wo ich mich sehr geärgert habe hinterher, weil sie einfach handwerklich nicht gut waren. Ich würde sagen, wenn jemand wirklich reingehen will in dieses Thema, es ist, glaube ich, schwierig, mittendrin loszulegen, sich in die Buchhandlung zu stellen und einfach 3 Bücher zu kaufen und dann zu glauben, man hätte da jetzt einen guten Einstieg gefunden. Also es gibt mittlerweile genug Möglichkeiten, sich zu informieren, was ist denn meine beste Route in dieses Thema hinein? Und das, glaube ich, wäre der Weg. Also erstmal so ein bisschen Recherche betreiben, wie steige ich am besten ein und sich dann das Material holen.
Wer hat denn diese ganzen Bücher geschrieben?
Verschiedene Autoren.
Ah, okay. Verschiedene Autoren. Also es ist jetzt nicht so, beispielsweise, es gibt eine großartige Buchreihe aus 5 Büchern, basierend auf dem Computerspiel zu diesem Kostüm, die Hintergründe der Klonarmee unglaublich ausleuchtet, die also diesen eigentlich gesichtslosen Soldaten so eine richtig tragische Hintergrundstory eigentlich verleiht, dass man dann, wenn man den Film danach wieder sieht, das Ganze mit völlig anderen Augen wahrnimmt, weil eigentlich Klone eine unglaublich tragische Figur sind. Und das zum Beispiel ist was, was ich absolut empfehlen kann. Die Thrawn-Trilogie habe ich eben schon erwähnt, auch absolut fantastisch. Dann gab es eine Trilogie, die hat mich zum Weinen gebracht tatsächlich, weil Chewbacca in ihr verstirbt.
Oh, das ist natürlich auch das war der Fanliebling eigentlich.
Das war schlimm tatsächlich, weil diese Figur Chewbacca mich über Jahrzehnte begleitet hat natürlich. Und dann saß ich irgendwann Anfang 20 in einer Gaststätte, in einem Lokal und habe dieses Buch gelesen und es kam diese Szene und ich bin in Tränen ausgebrochen und natürlich erntest du dann seltsame Blicke, weil da sitzt jemand, liest ein Buch und fängt an zu weinen und ich habe dann auch nur gesagt, Chewie ist tot, das hat den Leuten aber auch nicht weitergeholfen.
Da hast du erstmal deinen Helm aufgezogen.
Damit keiner mehr komisch guckt.
Was aber jetzt halt auch gerade aktuell nicht Kanon ist.
Mhm. Ne? Das ist aber auch gut.
Finde ich gut. Also diese Szene hat mir naturgemäß nicht gefallen. Die will ich nicht im Kino sehen. Mir hat das mit Han Solo gereicht.
Oh stimmt, der ist ja auch tot.
Ja, Spoiler-Alarm, aber ja.
Ich würde gerne noch wissen, wie wirst du den neuen Teil zelebrieren?
Das wollte ich auch gerade wissen.
Also gibt es da was, wo du sagst, da habe ich ein Ritual oder...
Oder gehst du einfach auch in dem Kostüm, in der Uniform ins Kino?
Das habe ich schon gemacht. Das ist schon passiert. Das wird wahrscheinlich jetzt bei Episode 9 nicht der Fall sein.
Ist auch ein bisschen unbequem.
Ne? Ja, also so ein Kinosessel, irgendwie 2,5 Stunden in dem Ding, ich kann ja so schon nicht sitzen. Ja. Das funktioniert nicht so gut. Aber also ich habe die Wahl. Es werden natürlich viele Premieren-Events stattfinden, wo wir dann auch von Kinos eingeladen werden, teilweise auch unseren eigenen Kinosaal kriegen. Mhm. Das ist auch schon alles vorgekommen. Also entweder werde ich das mit Freunden tun, also aus diesem Club.
Ja.
Oder ich werde mir den einfach ganz alleine anschauen und erstmal auf mich wirken lassen. Natürlich habe ich Bekannte, die hingehen und sich jetzt schon irgendwie 5 Vorstellungen sich gesichert haben.
Wow.
Es gibt auch Kinos, die bieten einen 9er-Marathon an. Dann bist du mal eben leckere 20, 24 Stunden im Kino.
Ja, wobei das schon reizvoll ist, ne?
Ich habe das einmal mit Star Trek gemacht. Bin ich zwar jetzt nicht der Riesenfan von, aber das erschien mir als eine gute Idee damals. Hinterher war es das nicht. war so ein Kino.
Schön.
Ja. Also, wenn du so ein Kinosaal, also spätestens ab Stunde 12 ist so ein Kinosaal nicht mehr.
Es riecht nicht gut, glaube ich.
Ja, du bist da halt natürlich drin mit, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, 100 Leute oder so. Davon kannte ich 99 nicht. Mhm. Und es riecht nicht gut und du hast dann auch nicht immer auch Menschen um dich, die du dann freiwillig eigentlich um dich
haben willst. Die Stimmung wird nicht besser.
Ja, und also spätestens, also ich glaube nach dem 5. Film war das wirklich anstrengend. Es waren noch 2 zu gehen, also ich habe es natürlich durchgezogen, ja, natürlich. Aber nochmal würde ich das nicht tun und selbst bei Star Wars nicht.
Lichtschwert? Hast du ein Lichtschwert?
Ich besitze 2 Lichtschwerter, die habe ich mir aber lustigerweise nicht gekauft, die habe ich geschenkt bekommen. Dadurch, dass ich relativ offen damit bin, mit dieser Leidenschaft und mit dem, was ich tue, im Freundeskreis, im Berufsleben, gibt es dann auch immer wieder Leute, die wollen mir mal was Gutes tun. Ich habe tatsächlich von einem ehemaligen Mitarbeiter von Toys R Us, habe ich mal 2 Lichtschwerter geschenkt bekommen. Die liegen bei mir zu Hause, schön drapiert auf meinem Sideboard.
Leuchten die auch?
Nein, die leuchten nicht. Nein. Aber ich wüsste, wo du eins herbekommst, welches leuchtet, falls du Interesse hast.
Ja. Du siehst nicht abgeneigt.
Nein. Kann man da auch richtig mit Sachen machen? Nein.
Ja. Ja. Also, ja, also du kannst jetzt nicht durch eine Schotttür schneiden. Ja,
das wollte ich wissen.
Das nicht, nein. Ach so, nee, dann nicht. Ne?
Aber du kannst, also Leute, das finde ich wirklich, und macht es auch Geräusche?
Ja.
Also wo?
Es gibt da verschiedene Clubs. Ich kann dir das gerne alles zeigen, wenn du da wirklich Interesse dran hast. Also theoretisch, und das ist das Tolle an diesem Hobby, an diesem Fandom, irgendeinen auf der Welt gibt es immer, der sich gerade für dieses Thema total begeistern kann und der sich irgendwas ausdenkt, um das möglich zu machen. Und wow. Sei es jetzt für dieses Kostüm, sei es für den regulären Stormtrooper, sei es für den Darth Vader, also egal welches Kostüm gerade Thema ist, ich kann dir nennen, wie du da rankommst oder ich kann dir zumindest den Weg dahin zeigen. Und das beinhaltet.
Nein, das könnte ein Satz aus Star Wars gewesen. Ich kann dir den Weg dahin zeigen.
Patrick.
Ja.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Das gucken wir denn jetzt mal vorbei. Star Wars.
Ja, ich muss ja jetzt.
Nee, du musst nicht, wenn du keinen Bock hast, musst du nicht.
Doch, ich versuch's nochmal.
So.
Dann lass mich wissen, wie es dir gefallen hat hinterher.
Ja.
Und auch, also, wenn du Fragen hast.
Und da werden viele sein.
Was ich sagen kann, sie sieht mit den Ohrenröllchen von Prinzessin Leia auch schon sehr, sehr süß aus.
Womit wir wieder märchenhaften sind. Und wenn es schön ist, soll man ja auch aufhören, ne? Wenn es am schönsten ist.
Patrick, danke fürs Gespräch.
Ich danke euch.
Radio Neandertal. Thank you.